Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, der an Emotionalität kaum zu überbieten ist. Vor allem, wenn man selber Vater ist. Es gibt ja viele Vatergeschichten in der Bibel, aber hier eine ganz besondere. Ich möchte diese Geschichte einer anderen Geschichte gegenüberstellen, aber das werdet ihr merken. Es geht heute um das Stichwort Hoffnung. Deshalb auch eben das Lied, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Und dieses Stichwort erlebe ich in ganz vielen Gemeinden immer wieder. Können wir noch Hoffnung haben? Schauen wir auf unsere Gaben und Fähigkeiten, dann sagen vielleicht die einen oder anderen nein. Schauen wir auf Jesus, dann mit Sicherheit. Schaffen wir es gemeinsam, einen Weg zu gehen? Und schaffen wir es, wie Gabi sagte, die Sache zur Chefsache zu machen? Die Frage letztlich ist, was haben wir denn für eine Hoffnung? Und dazu habe ich einen Text aus Lukas 8, Verse 40 bis 56. Und ich lese uns die erste Verse und den Abschnitt, den ich überschrieben habe, alle Hoffnung auf Jesus. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Alle Hoffnung auf Jesus, so auch dieser Mann. Eben noch war Jesus mit seinen Jüngern in der Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Und er befreite dort einen Besessenen von Dämonen und sorgte dafür, dass die Dämonen in die Schweine fuhren. Die rannten los über einen Abhang direkt in den Tod. Die Schweinehirten waren natürlich darüber nicht sehr glücklich und so wurde Jesus aus diesem Gebiet wieder fortgeschickt. Auf der anderen Seite des Sees, da warteten schon die Menschen, ungeduldig, eine ganze Menschenmenge auf Jesus. Und durch diese Menschenmenge heißt es, da ging Jesus hindurch. Später im Text heißt es noch, dass sie ihn von allen Seiten bedrängten. Also er konnte nicht schön spazieren, sondern wie das so ist, wenn ein Prominenter kommt, jeder will zu ihm und bedrängten ihn. Und in dieser Menge, da kam auch ein Mann auf Jesus zu. Ein Vorsteher der Synagoge, Jairus war sein Name. Eine Synagoge ist ja ein Ort, wo sich die Menschen am Sabbat zum Gottesdienst trafen, wo sich die Menschen zum Unterricht versammelten. Dieser Vorsteher war kein hauptamtlicher Geistlicher, sondern einer von mehreren gewählten, anerkannten und wichtigen Männern. Für ihn war es also nicht leicht, sich vor Jesus zu demütigen, indem er sich vor ihm zu Füßen legt. Ja, dieser Mann, er warf sich regelrecht Jesus zu Füßen. Und er macht so deutlich, dass er ihn anerkennt, dass er ihm Achtung erweist. Und ich möchte nochmal hinzufügen, die Straßen in Israel waren nicht so sauber wie unsere. Also der hat sich tatsächlich in den Dreck geworfen und macht dadurch deutlich, Jesus, du bist der, auf den ich Hoffnung habe. Du bist der, dem ich jetzt nachfolgen will. Du bist der, der vielleicht noch was tun kann für meine Tochter. Und er fleht Jesus an. Und es wird deutlich, wie verzweifelt er war. Seine Tochter mit 12 Jahren, die lag im Sterben. Sie lag in den letzten Zügen. Was sie hat, das können wir zwar nicht sagen, aber sie war kaum noch am Leben. In der Matthäus-Parallele ist sogar schon die Rede davon, dass sie so gut wie tot war. Alles in allem war das eine hochdramatische Situation. Stellt euch das einfach nochmal vor. Eine Situation, wenn ich Kinder, ich habe ja Kinder, wenn ich mir vorstellen müsste, Laura oder Johanna, eins von beiden, die lägen im Sterben. Das ist doch dramatisch. Und Jairus, der setzt jetzt seine ganze Hoffnung auf Jesus, geht zu ihm und hofft, dass er was bewirken wird. Wenn einer etwas kann, dann er. Und in den anderen Evangelien heißt es, Jesus, komm doch in mein Haus, lege meinem Kind die Hände auf, damit sie gesund wird. Und wie reagiert Jesus? Er folgt dem Mann und eine große Menschenmenge folgte ihnen. Oh, da fällt uns doch allen ein Stein vom Herzen. Was muss das für ein Trost gewesen sein? Er hat das erreicht, was er wollte. Jesus kommt und nimmt sich seinem Kind an. Das sind doch einige Steine vom Herzen gefallen. Und so ähnlich erging es einem Menschen, über den in diesem Buch berichtet wird. Das Buch heißt zweimal lebenslänglich. Eine Geschichte über einen Mann, der 11 Jahre lang unschuldig im Gefängnis war. Eine Geschichte über Hoffnung und Verzweiflung. Ronald Cotton kommt nach Hause und erfährt, dass die Polizei bei ihm war mit einem Durchsuchungsbefehl. Und die haben diverse Gegenstände mitgenommen. Er hatte in den Nachrichten von einem Verbrechen gehört und seine erste Reaktion war, Mensch, damit habe ich doch überhaupt nichts zu tun. Und daraufhin entschied er sich, zur Polizei zu fahren, damit das geklärt wird. Er setzte seine ganze Hoffnung auf die Wahrheit, die ja bekanntlich immer siegt. Und wir hören jetzt ein paar Zitate und Christina unterstützt mich.
Mein Name ist Ron Cotton. Ich habe gehört, dass die Polizei mich sucht und ich möchte das gerne klären, sagte ich dem Sergeant am Empfangstisch. Ein jung aussehender Polizist kam die Treppe herunter, um mich in Empfang zu nehmen. Mr. Cotton, ich bin Detective Golden. Ich habe gehört, Sie suchen mich wegen irgend so einem Verbrechen, sagte ich. Also ich war's nicht. Kommen Sie doch eben mit rauf, damit wir uns unterhalten können, sagte er. Das ist eine ernste Sache. Er durchsuchte mich und nahm mir das Taschenmesser ab, das ich in meiner rechten Hosentasche trug. Ich hatte es immer dabei. Es war ein Werkzeug und keine Waffe. Ich wusste, dass der Mann, den Sie suchten, mit einem Messer bewaffnet war. Aber ich hatte nichts zu verbergen. Dann führte Godin mich in ein Verhörzimmer, genau wie in den Filmen. Ich bin diese Szene später immer wieder durchgegangen und habe mich gefragt, was ich hätte anders machen können. Was, wenn ich ein anderes Hemd getragen hätte? Was, wenn ich mich nicht im Datum geirrt hätte? Als Erklärung dazu, bei seinem Alibi hatte Ron sich im Datum vertan, was ihm später sehr ungünstig ausgelegt wurde. Oder wenn ich mich geweigert hätte, etwas zu sagen, solange ich keinen Anwalt dabei hatte. Ich sollte bald jede Menge Zeit zum Nachdenken haben. Für die nächsten 11 Jahre sollte dies hier das letzte Mal sein, dass ich als freier Mann ein Haus betrat.
Wie gesagt, er hatte seine ganze Hoffnung auf die Wahrheit gesetzt und sah in seinem Ganzen eine Chance, die Wahrheit. Und diese Hoffnung fing dann auch an zu schwinden, genauso wie bei Jairus. Plötzlich geschah etwas Ungewöhnliches, eine Verzögerung in den Augen des Vorstehers. Warum bleibt Jesus jetzt plötzlich stehen? Warum hat der jetzt mit jemandem anderen zu reden? Der wollte doch eben noch zu mir und meiner Tochter nach Hause. Und da heißt es, und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Und Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe etwas gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündigte vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin und Frieden. Das Eigentlich ist das doch eine schöne Geschichte. Da setzt auch jemand seine ganze Hoffnung auf Jesus. Eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen ist für die Ärzte draufgegangen, die nichts erreicht haben. Und dann hört sie ebenfalls, dass Jesus kommt. Und sie nimmt ihren Mut zusammen, um sich ihm zu nähern. Obwohl sie das gar nicht durfte. Die Frau galt ja nach den jüdischen Gesetzen und Reinheitsvorschriften als unrein. Und deswegen durfte sie niemals in so eine Menschenmenge hinein und eben auch Kontakt haben mit einem reinen Menschen. Ja, die durfte niemanden berühren, sonst wird der Gegenüber, das Gegenüber auch unrein. Und das galt sogar für den Ehemann. Die Frau war somit ausgestoßen aus der ganzen Gesellschaft. Ausgestoßen aus dem religiösen und schlussendlich auch aus dem familiären Umfeld. Dennoch hatte sie ein Ziel. Sie hatte Hoffnung. Sie möchte ihre Last vor die Füße Jesu legen. Denn der Saum des Gewandes, der ist ziemlich weit unten. Die Frau, die kroch vermutlich auf allen Vieren in Richtung Jesu, bemüht, niemanden zu berühren. Und das in einer Menschenmenge. Mit dem Ziel, nur eben den letzten Zipfel des Kleides von Jesus zu erwischen. Sie wollte etwas von diesem heiligen Mann bekommen. Sie wollte ihn nur noch ein bisschen berühren. Und wie ist das bei uns, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Nöte haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht? Legen wir uns vor die Füße Jesus? Gehen wir zu ihm? Oder vertrauen wir auf andere Sachen? Verstand, auf Geld, auf die Fähigkeiten, auf andere oder auf uns selber? Sie hat den Blick auf Jesus gerichtet. Sie erwartete von ihm Heilung für ihr Leben. Und Jesus kommt vorbei und sie schafft es, ihm noch am letzten Punkt zu berühren und sie wird geheilt. Und das allein schon ist eigentlich eine Geschichte, da kann man eine ganze Predigt drüber machen. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus bleibt plötzlich stehen, dreht sich um, schaut sich um und fragt, wer hat mich berührt? Ja, und wie wir es gelesen haben, die Jünger, die denken, Meister, der hier berühren dich ganze Zeit Menschen. Du läufst durch eine Menschenmenge, hier wird gestoßen, geschubst. Und jetzt sagst du, wer hat mich berührt? Was sagst du da Komisches? Und daraufhin sagt Jesus, er hat gespürt, dass da etwas passiert ist. Von mir ist eine heilende Kraft ausgegangen. Und das, was ich meine, sagt Jesus, das war keine zufällige Berührung. Das war was ganz Bewusstes. Und jetzt hatte natürlich die Frau keine Wahl mehr. Dreckig von außen, aber gereinigt von innen, erhebt sie sich und gibt sich zu erkennen. Das war sicherlich peinlich, denn die Leute, die kannten sie ja. Dennoch machte sie es und wird ein Zeuge von dem, was sie erlebt hat. Sie verkündigt dem Volk, dass sie eben von Jesus geheilt wurde. Eine tolle Geschichte. Und ich weiß nicht, wie lange das wirklich gedauert hat. Aber wir wollen uns ja eigentlich die ganze Sache aus der Sicht von Jairus anschauen. Und der hat die Hoffnung, dass Jesus seine Tochter noch im allerletzten Moment heilen wird. Und plötzlich bleibt er stehen und spricht mit einer Frau. Wie geht es da wohl diesem Mann? Die Hoffnung von Jairus, die schwindet. Er hat immer mehr Angst, dass es zu spät sein könnte. Und Jesus erhält sich auf. Ja, Jesus, man könnte sogar sagen, er trödelt. Er macht nicht das, was er sich jetzt vorgestellt hat. Er hat seine Hoffnung auf Jesus gesetzt und er geht nicht vorwärts. Und ich finde diese Situation unheimlich emotional. Und emotional geht es auch weiter in unserer Geschichte von Ronald Cotton. Seine Hoffnung schwindet bei seiner Gerichtsverhandlung.
Dazu das, was das Opfer im Gerichtssaal sagte. Jennifer Eileen Thompson wird gebeten, ihre Aussage zu machen. Meine Hände waren eiskalt, meine Zähne klapperten. Der Adrenalinstoß, die halb schlaflose Nacht und das viele Koffein ließen mein ganzes Blut in mein hämmerndes Herz schießen. Ich biss die Zähne zusammen und erhob mich. dort vor dem ganzen Gerichtssaal in den Zeugenstand zu treten. Vor mir der Richter, an der Seite die 14 Geschworenen. Es war nervenaufreibender, als ich gedacht hatte. Der Gerichtsdiener forderte mich auf, meine Hand auf die Bibel zu legen, meinen Namen zu nennen und zu schwören, die Wahrheit zu sagen.
Nach verschiedensten Aussagen kam es dann zu folgender Szene.
Jennifer, sehen Sie den Mann, der in den frühen Morgenstunden des 29. Juli in Ihre Wohnung eindrang und Ihnen Schlimmes antat, in diesem Gerichtssaal? Ja. Ich schaute kurz zu Ronald Cotton hin. Sein Gesicht war ausdruckslos, als ob es ihn nicht rührte, was er mir angetan hatte. Bitte zeigen Sie auf ihn. Ich hob meinen Zeigefinger und zeigte auf Cotton. Am 18. Januar 1985 wurde Ronald Cotton zu lebenslänglich plus 50 Jahre verurteilt. Die Gerichtsdiener kamen, um mich abzuführen. Nein, aus diesem Albtraum gab es kein Erwachen.
Ja, so wie auch eben bei Jairus schwindet bei diesem Mann die Hoffnung. Und noch während Jesus mit der Frau spricht, kommt ein Mann auf ihn zu. Der Jairus, der ahnt vermutlich schon, was jetzt kommt. Und ich habe überschrieben mit, die Hoffnung ist weg. Als er noch redet, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Jetzt ist das eingetreten, was er befürchtet hat, wovor er Angst hatte. Alle Hoffnung ist im ersten Moment dahin. Nach menschlichen Gesichtspunkten gibt es keinen Ausweg mehr. Ja, jetzt muss er sich von seinem Kind verabschieden. Und die Trauer, die beginnt plötzlich so nach und nach in ihm hochzusteigen. Jetzt ist alles aus, die Hoffnung ist weg. Kennst du dieses Gefühl auch? Diese Hoffnungslosigkeit? Die Trauer, die Angst, dieses Denken, also wenn es jetzt niemand zur Chefsache macht, oder ich, dann wird nichts mehr draus. Und Ron Cotton erkannte dieses Gefühl. Er war jetzt im Gefängnis und er hoffte noch auf das Berufungsverfahren und er konnte noch hoffen, denn es gab im Gefängnis eine Person, die damit prahlte, dass dieser Mann, also Ron, für die Tat einsitzt, die er getan hat. Und Ron hat sogar jemanden gefunden, der diese Tat oder das, was Bobby Poole, dieser andere, sagte, hat er jemanden gefunden, der das bezeugen würde, sogar vor Gericht. Und dann kam die zweite Verhandlung, eben mit der Hoffnung, dass das sich verändert. Und plötzlich, 3,5 Jahre nach der Tat, meldete sich noch ein zweites Opfer. Die bisher geschwiegen hat, sagt jetzt aus. Und plötzlich hat sich eigentlich sein Problem nicht verbessert, sondern verdoppelt, verschlechtert. Die wollen mir noch was anhängen, erklärte er.
Phil und Dan, die neuen Anwälte, versuchten als erstes durchzusetzen, dass die beiden Opfer nicht gleichzeitig im Gerichtssaal waren. Ich fand das sehr wichtig. Denn sonst brauchte Mary Reynolds nur darauf zu achten, dass ihre Aussage zu der von Jennifer Thompson, dem ersten Opfer, passte. Als der Richter diesen Antrag ablehnte, hielt ich das für ein gutes Omen. Aber es war nichts im Vergleich zu dem, was bei der Wahl der Geschworenen passierte. 4 Schwarze aus dem Ort wurden in die Jury berufen. Der Richter lehnte einen von ihnen ab. Der Staatsanwalt, die 3 übrigen. Meine Anwälte beantragten deswegen gleich ein Verfahren ohne Urteilsspruch, aufgrund schwerwiegender Verfahrensmängel. Sie fanden, dass mein Recht auf einen fairen Prozess verletzt worden war, weil der Staatsanwalt von seinem Recht, Geschworene ohne Angabe von Gründen abzulehnen, gleich 3-mal Gebrauch machte. so dass von 4 schwarzen Geschworenen nur einer übrig blieb. Die 4. schwarze Geschworene, eine Frau, war mit dem Staatsanwalt verwandt. Die lehnte dann der Richter ab. Meine Anwälte fanden, dass der systematische Ausschluss von schwarzen Geschworenen durch die Staatsanwaltschaft für mich, der ich selber schwarz war, einen fairen Prozess nicht wahrscheinlich erscheinen ließ.
Hinzu kam, dass die Geschworenen und die Opfer Bobby Pohl nicht erkennen konnten, da seine Aussage nie vor Gericht erschienen ist. Sondern diese Aussage wurde einer Vorverhandlung durchgeführt. Und über den Zeugen aus dem Gefängnis, der ja das bestätigen sollte, dass jemand anders sich damit brüstet, wurde gesagt, warum sollen wir denn jemanden glauben, der aus dem Knast kommt? Der Fall Bobby Pohl und die Zeugenaussage, die kam nie bis in den Gerichtssaal. Und somit war das Resultat dieser Verhandlung zweimal lebenslänglich, plus 54 Jahre. Die letzte Chance hatte er noch vor dem obersten Gerichtshof in North Carolina. Und dort wurden 1991 beide Urteile bestätigt. Keine Hoffnung, unschuldig im Gefängnis. Jesus direkt vor den Augen und doch zu spät. Ja, Jesus schenkt aber Hoffnung. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man soll ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen ist. Ich finde das einfach gewaltig. Bei Jesus, da gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ein hoffnungsloses Urteil wird bei Jesus zum hoffnungsvollen. Fürchte dich nicht, sagt er. Vertrau mir ganz und klar. Gar, glaube doch nur. Und dann wird sie auch gesund. Ja, glaube an Jesus und nichts ist unmöglich. Mach es zur Chefsache. Heute kommt es immer wieder, das, was uns Christiane geprägt hat. Mach es zur Chefsache. Jesus nahm die Eltern und Petrus, Johannes, Jakobus und ging ins Haus. Dort fanden sie schon die ersten Anzeichen einer Trauerfeier. Alle klagten und weinten. Und damit sind vermutlich die Trauerfreien, die Klagefrauen gemeint, die zu einer Trauerfeier gehörten. Die Beschreibung der sonstigen Umstände weist auch darauf hin, dass dieses Mädchen ohne Zweifel gestorben war. Das Kind ist nicht tot, sagt Jesus. Es schläft nur. Und hier sind zwei Aussagen, die sehr unterschiedlich sind. Und die Reaktion der Menschen, die mit im Raum waren, sie lachten ihn aus. Denn sie wussten, dieses Kind war tatsächlich tot. Und Jesus lief daraufhin alle hinauswerfen. So wird es uns in beiden anderen Evangelien berichtet. Und für mich auch ein Hinweis, dass wir das, was uns die Hoffnung rauben kann, tatsächlich auch aus unserer Umgebung hinauswerfen sollten. Wenn es Dinge gibt, die den Blick auf die Hoffnung schwinden lassen, lade ich uns ein, dies immer wieder auch zu überlegen, was es ist und dann auch zu sagen, hier mit mir nicht. Lenke deinen Blick immer wieder auch auf Jesus, denn nichts ist unmöglich, heißt es dem, der glaubt. Und Jesus, er nimmt die Hand des Mädchens, befahl ihr aufzustehen, damit sie wieder sich dem Alltag zuwenden kann. Und der Alltag bedeutet, sie soll was essen. Sie soll einfach wieder essen. Die Eltern, die konnten das alles kaum fassen. Und es wird deutlich, Jesus hat dort, wo keine Hoffnung mehr bestand, Hoffnung hervorgerufen. Wo keiner mehr es wagte, von Hoffnung zu sprechen, hat Jesus die Hoffnung deutlich gemacht, indem er gehandelt hat. Und so war das dann auch bei Ronald Cotton. Auch er erfuhr neue Hoffnung. Er hatte jetzt neue Anwälte und die machten ihm ein letztes Mal Hoffnung. Die letzte Chance, um die Wahrheit ans Licht zu bekommen. Die Anwälte wollten die letzte Chance nutzen, um einem Richter Verfahrensfehler darzustellen und vorzuwerfen. Und dann entstand etwas, womit die Menschen niemals gerechnet hatten. Der Fall O.J. Simpson haben wir sicher auch alle mitbekommen. Dieser Fall, der wurde ja in Amerika verhandelt. Der Mann O.J. Simpson wurde an Mord an seiner Ex-Frau und dem Freund angeklagt. Und dieser Fall, der ging durch die Medien. Und dazu heißt es:
Im Radio ging es immer wieder um die Blutspuren und um einen neuen Test, der genauer war als alles andere, was es bisher gegeben hatte. 99% genau. Das Ding hieß DNA-Test. Ich versuchte, alles darüber zu lesen, was ich kriegen konnte, bevor ich das Thema gegenüber meinen Anwälten ansprach.
Und Ron, er wollte dann diesen Test auch unbedingt haben.
Ein paar Monate danach schrieb Rich, der neue Anwalt, mir, dass der Antrag auf einen DNA-Test durchgekommen war. Sie waren mit dem Staatsanwalt beim Richter vorstellig geworden und hatten erklärt, dass sie nicht in die Trickkiste greifen, sondern lediglich ein für alle Mal die Wahrheit wissen wollten. Rich schrieb, dass der Bezirksstaatsanwalt, Rob Johnson, ein vernünftiger Mann zu sein schien, aber ihm gesagt hatte, dass er dann, wenn die DNA-Tests meine Täterschaft bestätigten, erwartete, dass die letzte Chance zurückgezogen wurde. Eines Tages stellte der Gefängnisdirektor Ron in sein Büro. Dort wurde ihm gesagt, dass die Blutspuren seines Falles nicht mehr zu gebrauchen waren. Aber als der wahre Täter das mit dem DNA-Test hörte, hat er angefangen, nach nur 5 Stunden die Wahrheit zu erzählen. Der Direktor sagte, Sie können morgen nach Hause gehen.
Das nach 11 Jahren, das ist schon echt Hammer. Hoffnung, wo es eigentlich gar keine Hoffnung mehr gab. Jairus, der hatte auch keine Hoffnung mehr und Ron auch nicht. Jesus, er hat aber anders gehandelt und anders geplant. Beide haben ihm vertraut. Und ja, er sieht den Weg, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hat unser Leben in seiner Hand. Er hat unsere Gemeinde in seiner Hand. Er hat auch den Kindergottesdienst in seiner Hand. Er hat die Jungschar, den biblischen Unterricht, all das, was auch damit zusammenhängt, in seiner Hand. Und er sieht den Weg, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hat unser Leben wirklich so weit geführt und geleitet. Und deswegen dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern, was er Gutes getan hat. Und wir dürfen immer wieder unsere Hoffnung ihm anbefehlen und nicht aufgeben. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Das Spannende an diesem Buch ist, dass das Buch geschrieben wurde nicht nur von Ronald Cotton, sondern eben auch von Jennifer Thompson. Diese beiden haben nach 11 Jahren geschafft, das war auch nochmal ein Weg, das wird hier auch beschrieben, einen Weg zusammenzufinden, einen Weg der Versöhnung. Und mittlerweile sind sie beide aktiv unterwegs, um gegen schwierige Situationen im amerikanischen Gerichtsbrimborium, auch mit Todesstrafe und allem, dagegen anzugehen. Und es ist eine ganz gewaltige Geschichte. Ich habe das Buch einmal. Wer nachher zuerst kommt, darf es auch gerne ausleihen. Ansonsten kann man es bestimmt auch irgendwo bestellen. Und das kann man bestellen. Es ist ein ganz spannendes Buch. Und es beschreibt tatsächlich sehr, sehr dramatisch und sehr gut, wie da diese Hoffnung schwindet. Aber eben am Ende die Hoffnung auch über dem Ganzen steht. Soweit dieser Vergleich zwischen Jairus, dem die Hoffnung auch denen die Hoffnung verschwand, und Ron und dieser Vergleich. Ich habe das so gedacht, das passt so zusammen, das muss ich einfach mal auf die Art und Weise hier. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort, wo schon vor vielen Jahren, Jahrtausenden quasi, etwas berichtet wurde von dem, was auch heute noch geschieht. Menschen, die keine Hoffnung haben, die finden Hoffnung in dir. Und Ron hatte keine Hoffnung, hat die Hoffnung in dir gefunden. Es hat seine Zeit gebraucht. Und auch wir stehen manchmal vor dir und haben keine Hoffnung, haben eben Wüstenzeiten, so wie ich letzte Woche gepredigt habe, haben Situationen, wo es uns nicht gut geht. Aber Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder neu unsere Hoffnung auf dich legen, dass wir immer wieder neu die Hilfe bei dir suchen. Und selbst wenn es ausweglos erscheint, hast du immer noch Wege. Und so gibt es viele Dinge, die uns belasten, auch als Gemeinde, Menschen, die uns am Herzen liegen, für die wollen wir dich bitten. Menschen, die dich nicht kennen, für die wollen wir dich bitten. Und Situationen, die wir nicht überschauen, auch für die wollen wir dich bitten. Und so segne uns und stärke du uns und gib du uns Hoffnung, wo wir eben keine Hoffnung mehr haben. Amen.